Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Die Theater dürfen hier und da alsbald unter strengsten Auflagen öffnen, aber nicht unbedingt für Theaterstücke. Der Berliner Justizsenator hat da eine Alternatividee. Darüber wollen wir mehr wissen. Und wir fragen die Chefin der Dresdner Kunstsammlungen, was eigentlich aus dem Museumsbetrieb wird, wenn Corona einfach nicht enden will.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, auch die Justiz fährt langsam wieder hoch. Die meisten Prozesse können wieder aufgenommen werden. Nur die Gerichtssäle sind zuweilen einfach nicht groß genug für die Abstandsregeln. Also braucht es Ausweichorte. Der grüne Berliner Justizsenator Dirk Behrendt hatte eine Idee. Die Theater. Da könnte man doch Prozesse führen. Also echte Prozesse, nicht wie beim zerbrochenen Krug oder bei Ferdinand von Schirach, sondern reale Prozesse, wenn auch vor künstlerischer Kulisse. Das natürlich vor dem Hintergrund, dass viele Theater im Moment einfach ihren Spielbetrieb nicht fortführen können und vermutlich auch vor September nicht wieder aufnehmen können. Fragen wir doch mal einen, der beides gut kennt, die Theaterbühne als Moderator von Veranstaltungen und den Gerichtssaal als Anwalt, Michel Friedmann. Was halten Sie von der Idee des Berliner Justizsenators?
Also rechtstheoretisch ist das überhaupt kein Problem. Ein Gerichtssaal muss nicht am Ort eines Gerichtes sein. Das ist jetzt nichts Neues, außerordentlich oder besonders Kreatives. Aber für mich sollten die Theater endlich aufmachen und das tun, wofür sie bestimmt sind, nämlich Kunst produzieren, Menschen zum Nachdenken und zum Fühlen bringen, gerade in der Corona-Zeit. Also die Hoffnung ist, dass das gar nicht stattfinden kann, weil auch in Berlin spätestens ab September die Theater wieder ihre Tore öffnen, mit weniger Publikum, vielleicht mit anderen Stücken. Aber der Ort des Theaters ist Theaterspielen. Und es gibt bestimmt genug größere Orte, wo auch Gerichtsverfahren dann besser aufgehoben sind.
Aber es heißt ja, dass auch in einem Gerichtssaal schon mal durchaus theatrale Situationen zu sehen sind. Also, dass auch so ein Gerichtssaal eine Bühne sein kann. Passt beides vielleicht doch zum Teil zusammen?
Also richtig ist, auch eine Gerichtsverhandlung hat eine Inszenierung. Es gibt die Strafprozessordnung oder die Zivilprozessordnung. Die Ästhetisierung von Prozessen ist ja etwas enorm Dramatisches. Und wir kennen ja auch eine der erfolgreichsten Theaterstücke der letzten Jahre. Das Stück von Schirach, Terror, war eine Gerichtsverhandlung im Theatersaal. So gesehen ist beides überschneidend, aber denn bleibt es dabei, die Inhalte sind grundsätzlich unterschiedlich.
Ja, bei Schira, wo sich dann die Zuschauer entscheiden mussten, ob jemand schuldig ist
sehr
oder nicht.
Richtig. Sehr richtig. Da ging es um ein typisches Dilemma. Übrigens etwas, was sehr aktuell ist, auch mit Corona. Gibt es Menschenleben, quantitativ wie qualitativ, dass man gegen anderes Menschenleben aufrechnen kann? Vom Grundgesetz ist die Antwort klar, nein.
Welche Rolle spielt denn aber der Ort für die Rechtsprechung selbst? Also Gerichtssäle können ja etwas extrem Neutrales, Technisches haben und dann gibt es wieder diese großen, holzvertäfelten, historischen Gerichtssäle. Spielt das eine Rolle?
Es sollte keine Rolle spielen, aber wir sind als Menschen auch emotional und ästhetisch in unserer Wahrnehmung. Und natürlich spielt ein Umfeld, den ersten Eindruck jedenfalls, eine Rolle. Aber was Sie ansprechen, ist gerade für uns, die uns mit Kultur sich beschäftigen dürfen, ein wichtiger Faktor. Ästhetik hat eine hohe Bedeutung für Menschen. Und natürlich ist auch eine Gerichtsumgebung etwas, was Eindruck schindet. Das sehen wir bei den uralten Gerichtsgebäuden und Sälen. Vor allen Dingen momentan kann man das gut besichtigen, auch in Städten wie Paris oder London, was für eine Imposanz Justitia haben kann. Endlich und schließlich geht es aber darum, wie sind die juristischen Argumente, wie sind die Subsumptionen, wie sind die Bewertungen. Und darum wird es in der letztendlichen Prüfung gehen und nicht um die Schönheit oder die Ästhetik eines Ortes, an dem der Prozess stattfindet.
Michel Friedmann, aus Ihrer ersten Antwort, als Sie gesagt haben, dass Sie sich durchaus freuen, wenn die Theater danach wirklich wieder öffnen und tatsächlich auch Theaterstücke zeigen können, höre ich, dass Sie das Theater sehr vermissen?
Ich vermisse das Theater außerordentlich. Ich habe mit Theater mein ganzes Leben lang zu tun. Ich war Aufsichtsratsvorsitzende des Saarländischen Staatstheaters. Ich arbeite im Berliner Ensemble, auch in Frankfurt im Schauspielhaus an einer philosophischen Reihe. Und ich freue mich, als Konsument ganz einfach still in der Ecke als Zuschauer genießen zu können, was großartige Schauspieler uns an Leben zeigen. Und ich genieße es auch, auf der Bühne mitarbeiten zu dürfen. Nein, Theater ist eines der wesentlichsten Kulturmerkmale, die wir in unserem Leben haben, in meinem Leben jedenfalls. Und ich freue mich darauf, endlich wieder in einem abgedunkelten Raum unmittelbar mit den Schauspielern in Kontakt sein zu dürfen. Das Kino hat als Leinwand immer noch ein Zwischengeschoss. Das Theater ist nackt. Und ich finde, das ist, wenn es gelingt, eines der schönen Geschenke, die man als Mensch erleben darf.
Und es ist auch ein Ort, wenn man in Ihre Biografie schaut, der durchaus auch zu Ihrer politischen Bewusstwerdung beigetragen hat, als Sie im Oktober 85 als Kulturreferent der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main die Bühne besetzt haben, als das Fassbinderstück Der Müll, die Stadt und der Tod seine Uraufführung finden sollte.
Ich bin der Meinung, dass es kein politisches Theater geben darf und soll, weil Kunst das nicht leisten sollte. Aber das Theater ist ein politischer Ort und im Theater werden natürlich auch politische Themen ununterbrochen verhandelt. Und so gesehen war die Auseinandersetzung damals, es ging um das Fassbinderstück, ob es ein antisemitisches ist oder nicht, ein Ort, wo wir uns offensiv dann im Theater, auf der Bühne, mit der Besetzung, mit den Künstlern, mit dem Regisseur, mit dem Intendanten um diese Frage diskutiert und gerungen haben. Ja, ich finde, dass Politik ein wichtiges Thema des Lebens ist, vielleicht sogar immer dominierend, ob es um soziale Gerechtigkeit geht, um Gleichheit, um Freiheit geht. Und dass wir diese Themen in diesen Theatern verhandeln, ist ja auch eines der Gründe, warum Theater immer auch ein Ort der Gegenwart ist, auch wenn die Stücke schon sehr alt sind. Es gibt diese paar Lebensthemen und es ist ganz wunderbar, daran partizipieren zu können. Und deswegen ja, ich freue mich, wenn so früh wie möglich wir wieder im Theater sind, sie eröffnet sind. Und wenn der Justizsenator wirklich Raumnot hat, ich bin sicher, in Berlin gibt es ein paar bessere Plätze, wo dann die Gerichtsverhandlungen stattfinden. Und wir sitzen gemeinsam und lauschen den wunderbaren Schauspieler und Schauspielerinnen, wenn sie uns ihre Stücke vorführen.
Das sagt der Jurist und große Theaterliebhaber Michel Friedmann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Theater also je nach Bundesland demnächst oder erst im September. Die Museen wiederum öffnen in diesen Tagen schon überall in der Republik. Wenn natürlich auch unter strengen Corona-Regeln. Aber immerhin, das Kulturleben fährt langsam wieder hoch und die Einheimischen haben ja ihre Häuser auch für sich. Touristen sind ja eh keine da. Aber unabhängig davon, die Museen überall auf der Welt müssen sich auf eine lange Corona-Phase einstellen. Auf Monate, wenn nicht auf Jahre. Und um sich darüber auszutauschen mit Museumskollegen und Kolleginnen aus aller Welt, hat er die Chefin von einer der größten deutschen Museumsverbünde, nämlich der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, zur Videokonferenz geladen. Marion Ackermann, sie ist am Telefon, Herrin über solche Orte wie das Schloss in Dresden, Zwinger, das Albertinum. Aber reden wir erstmal über die aktuelle Lage bei ihr. Guten Abend.
Guten Abend.
Seit einer Woche sind die Museen oder viele Museen in Sachsen wieder geöffnet, natürlich auch unter ganz besonderen Bedingungen, wie viele Museen in Deutschland, Abstandsregeln, Hygieneregeln. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in Dresden?
Also zunächst mal sehr positive, dass die Menschen sich ganz diszipliniert verhalten. Und wir haben ja so Einbahnstraßen erzeugt, besonders in der Galerie Alte Meister. Und das wird eigentlich sogar positiv wahrgenommen, weil die Aufenthaltsdauer dadurch sehr groß ist. Also man braucht ziemlich lange, um durchs ganze Haus gegangen zu sein. Und man hat natürlich auch viel Raum für sich. In Nordrhein-Westfalen sind es nur 10 Quadratmeter, aber in Sachsen 20 Quadratmeter. Es variiert ja in Deutschland. Aber man muss auch sagen, die Menschen sind noch verhalten und vorsichtig. Die Touristen fehlen, die Schulklassen fehlen, es sind kaum Kinder da. Das ist schon ein Riesenunterschied zu vorher.
Jetzt heißt es ja eben in diesen Zeiten auch Erfahrungen zu sammeln. Und diese Pandemiezeit wird uns ja noch eine ganze Weile begleiten. Monate, vielleicht noch bis ins nächste Jahr hinein. Der Museumsalltag ist erst einmal auf Dauer verändert. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in Dresden, in den Kunstsammlungen, die Sie vielleicht schon mal jetzt gerne weitergeben würden nach den ersten Tagen der Öffnung?
Also Auf jeden Fall ist etwas, ich denke, das kann man sogar weltweit sagen, ist für alle Museen wichtig, dass man sich zunächst in diesem Jahr, nächstem Jahr, wer weiß, vielleicht auch noch 3, 4 Jahre, das ist ja noch gar nicht so klar, sehr, sehr stark an sein lokales Publikum richtet und trotzdem dabei international bleiben muss, denn das ist auch Teil unseres Auftrags. Und wie das geht, da müssen wir ganz neue Formen von Erzählung auch entwickeln. Also zum Beispiel haben wir im Vermittlungsprogramm ein ABC der Menschlichkeit entwickelt. Wir versuchen, die Menschen, die nicht zu uns kommen können, alte Menschen in Altersheim, Pflegeheim zu erreichen, indem wir ihnen Postkarten schicken. Wir bieten für unser Publikum Outdoor-Programme. Das heißt, gerade weil wir in den Sommer hineinlaufen, merkt man, dass viele doch sich im Freien noch wohler fühlen und versuchen zum Beispiel bestimmte Vermittlungsformate nach draußen zu verlegen. Und wir unterstützen die lokalen Künstler. Unsere Werbeflächen haben wir ihnen abgetreten, damit sie auf ihre eigenen Werke aufmerksam machen. Oder das lokale Kunsthandwerk. Wir haben in einem Großauftrag zum Beispiel alle unsere Gesichtsmasken dort fertigen lassen aus dem traditionellen Blaudruckverfahren aus Pulsnitz und so weiter. Also es sind so kleine Gesten, die sich aber zu einem großen auch Gefühl und Emotionen gegenüber, also dem lokalen Publikum richtet und das auch zurückkommt. Das ist ja wichtig in diesen Zeiten.
Heißt das auch eine stärkere Fokussierung auf die eigene Sammlung, weniger Sonderausstellungen? Ist ja schon automatisch, ne? Dass ja weniger auch die Ausstellungen selber reisen können und weniger ausgeliehen werden kann und auch geliehen werden kann?
Ja, also da kann ich noch gar nichts Abschließendes zu sagen. Aber was wir international besprechen, dass wir einerseits natürlich uns fragen müssen, ob es, ich sage jetzt mal ganz provokant, ob es das Ende der Ausstellung oder der Großausstellung bedeuten wird. Oder andererseits vielleicht gerade die Leihgaben besonders wichtig sein werden, weil die Menschen ja nicht mehr reisen können. Und ich glaube, so ein Mittelweg, also dass man vielleicht ein bisschen von dieser fast Überproduktion und dieser Hektik, dieses Hamsterrads, in dem wir uns im normalen Betrieb befunden haben, abgeht und Entschleunigungen herbeiführt und sich mehr auf Sammlungen und das Wesentliche und Nachhaltigkeit konzentriert. Aber andererseits sich auch klar macht, dass jetzt gerade jetzt in der Corona-Phase die Grenzen des Digitalen auch so spürbar geworden sind. Man sehnt sich nach den Menschen, man sehnt sich nach den Originalen. Und vor diesem Hintergrund ist schon wichtig, Wege zu schaffen, um auch Originale dann reisen zu lassen, wenn die Menschen nicht reisen können.
Ich höre aus Ihren Worten, was Sie die Grenzen des Digitalen ansprechen, dass Sie da nicht so ganz drauf bauen, immer nur mit 3D-Lösungen und Videoführungen und Apps und sozialen Medien arbeiten zu können. Das ist etwas, was irgendwo auch Grenzen hat, wegen der Abwesenheit der Aura des Kunstwerkes, oder was ist es?
Ja, also ist es so. Einerseits müssen wir, und das ist auch weltweit so, alle Museen bauen extrem auf das Digitale. Nehmen wir mal ein Vorreiter-Museum of Modern Art in New York, die haben 13 Millionen Followers. Da können wir natürlich nur von träumen. Aber das heißt, das ist ein wirklich zweiter wichtiger Faktor neben den physischen Besuchern. Und wenn man die Museen als soziale Plattformen verstehen will, wo man sich austauscht und die eine gesellschaftliche Rolle haben, dann kann man im Moment nur auf das Digitale bauen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass, und das widerspricht sich nicht, finde ich, dass die Grenzen des Digitalen so deutlich geworden sind und die Kostbarkeit des Originals eigentlich deutlicher denn je allen vor Augen steht. Also beides zur gleichen Zeit.
Also die sinnliche Erfahrung, die wird durch das Digitale nicht ersetzt werden können.
Nein, die wird nicht ersetzt. Man kann, was man ersetzen oder sogar noch besser teilweise gestalten kann, man kann Aspekte wie Diskussionen schaffen. Auch diese vielen Zoom-Konferenzen, die wir jetzt international machen, erzeugen ja eine Nähigkeit und Effizienz, die unglaublich ist, die sogar noch in den Ergebnissen das übersteigt, was man in den physischen Treffen hat.
Also das Vorträge, Debatten, wo es eher um theoretische Fragen geht, die kann man ins Digitale verlagern?
Funktioniert wunderbar. Und daneben bleibt aber die wachsende Sehnsucht nach menschlicher Begegnung und nach der Wahrnehmung der Originale, die dann doch etwas mit dem einzelnen Menschen machen, was sich durch nichts anderes ersetzen lässt.
Jetzt haben Sie ja eine internationale Konferenz veranstaltet, natürlich eine digitale Art, eine Videokonferenz mit 25 Museumsdirektoren und Direktorinnen aus aller Welt. Da war ja so einiges dabei zwischen Los Angeles, Singapur und London. Worüber haben Sie gesprochen?
es waren sogar 50 Direktoren.
50,
aus vier Kontinenten. Der afrikanische Kontinent ist leider noch nicht dabei gewesen, aber das muss bei der nächsten Gelegenheit natürlich nachgeholt werden. Es haben sich ein paar Themen herauskristallisiert, die wirklich weltweit alle Kollegen vorgetragen haben. Man muss auch dazu sagen, es ist ja ein unglaubliches Phänomen, dass in einer Woche zwischen dem 11. und dem 18. März fast alle Museen runtergefahren worden sind. Also als erster Punkt wurde genannt, dass die Frage, was für eine gesellschaftliche Rolle die Museen spielen und auch wie ihr Verhältnis zu den, wir haben gesagt, Public Authorities, ja, also zu den wie auch immer gearteten Autoritäten, seien sie staatlich oder wie auch immer aussieht, eine ganz wichtige geworden ist. Nehmen wir mal Singapur, gibt es natürlich eine extreme Kontrolle und Überwachung. Und in Großbritannien wiederum war die Regierung so mit sich selbst beschäftigt, dass es kaum Hinweise für die Museen gab und sie ganz alleine dann entschieden haben. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass dieser Geist der Zusammenarbeit, dieses unglaublich offene, was ich auch sagte mit der Empathie und der Sorge füreinander, bei allen zum Vorschein gekommen ist. Dann auch die Effizienz der neu eingesetzten Kommunikationsmittel, das Digitale, was wie mit so einem Booster-Effekt vorangetrieben worden ist. Alle Museen mussten ihre Wirtschaftspläne und Businessmodelle überprüfen, die ja in vielen Museen, die größer, unabhängiger sind vom Staat, oft auf Eintrittsgeldern liegen. Wirtschaftlich sind die Museen alle im Moment nicht mehr zu betreiben. Und als letzter Punkt wäre noch hervorzuheben, dass jenseits dessen, dass alle sich um die lokalen Communities kümmern müssen, ganz wichtig gesehen wird, dass gerade auch ein bisschen als Gegenbewegung das Internationale herausgearbeitet wird. In vielen Teilen der Welt entsteht auch neuer Rassismus. Da haben wir einen wirklichen Auftrag, dass wir nicht provinziell werden, sondern dass wir versuchen, den internationalen Geist hochzuhalten.
Und aber das ist schwierig. Ja. Gerade in diesen Zeiten, glaube ich, ist genau das, glaube ich, auch schwierig, oder? Es ist eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite kann man über digitale Mittel sich natürlich sehr schnell und sehr einfach miteinander verständigen, aber dadurch, dass man sich persönlich nicht mehr begegnet im Moment, auch in den nächsten Wochen erstmal das nicht tun kann, ist doch die Gefahr einer Isolierung und auch eines langsamen Schwächens auch des internationalen Geistes sehr groß, oder?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine große Gefahr. Das fängt schon damit an, dass wir hatten Postsendungen nach Singapur, Indien, Mexiko und so im Vorfeld geschickt. Die sind gar nicht angekommen mit dem Argument, die Postwege seien unterbrochen. Das heißt, wie können sie überhaupt noch kommunizieren? Wir haben dann auf das nicht so hundertprozentig sichere Zoom gesetzt. Daneben ist die Frage, wie werden wir eigentlich in unseren Medien informiert? Die Klischees werden ja gerade wieder sehr vergrößert, die auch mit Nationalismen zu tun haben. Also umso wichtiger, dass wir in ganz engem Takt uns austauschen und es funktioniert. Also wir haben jetzt beschlossen, das alle 4 bis 6 Wochen zu machen. Und wenn es gelingt, 50 Personen in einem Zeitfenster von 3 Stunden so intensiv miteinander ins Gespräch zu bringen und voneinander auch zu erlernen, dann kann man da auf jeden Fall gegensteuern. Und dann muss man trotzdem gemeinsame Projekte machen, muss vielleicht neue Formate entwickeln. Aber wir müssen unbedingt jetzt diese internationalen Brücken, die da sind, auch ganz stark mit Leben füllen und Corona trotzen.
Sagt Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Dankeschön. Ich fand es auch sehr schön. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es um Mode, die man eigentlich nicht tragen kann, die mehr Kunst ist. Die Mode von Comme des Garçons. Nicht alle Kleider dieses Labels sind so avantgarde, dass sie nichts für den Alltag sind, aber viele schon. Und gerade für die hat sich das Model Michelle Lee interessiert. Sie hat eine der reichsten Sammlungen der Entwürfe von Comme des Garçons, darunter Kleider, in denen man sich kaum bewegen kann. Jetzt zu sehen im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Die Kuratorin ist Marit Ifoma-Kupka. Jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Das sind ja alles Stücke, die sie selber auch getragen hat oder immer noch trägt, wenn sie nicht gerade im Museum
hängt. Genau, ja. Sie trägt sie immer noch. Sie ist auch ein bisschen traurig, dass sie jetzt für die Ausstellungsdauer darauf verzichten muss, was vielleicht dann doch nochmal zu so einer klassischen Sammlung der Unterschied ist. Also das ist jetzt nicht nur so strategisch gekauft und dann irgendwo im Depot aufbewahrt, sondern das hängt tatsächlich bei ihr im Kleiderschrank und sie trägt die Sachen auch.
Obwohl ja einiges von einem klassischen Blick aus gesehen als untragbar gilt.
Das auf jeden Fall. Wobei ich glaube, der klassische Blick ist da ganz wichtig zu betonen. Für Michel natürlich absolut tragbar.
Ich sage das deswegen, weil der Comme des Garçons auch dafür bekannt ist, ein Avantgarde-Label zu sein. Ist ja 1969, glaube ich, schon vor einiger Zeit, ne, gegründet worden von Rei Kawakubo in Japan. Und ein Label, ein Design, was tatsächlich mit dem Körper umgeht, einige würden sagen, wie eine Baustelle. Also im Grunde genommen sich nicht an den Körper fügt, sondern tatsächlich mit ihm arbeitet, wie eine Plastik. Und ja, durchaus auch bestimmte Formen produziert, die im Alltag, glaube ich, schwierig zu vermitteln sind, oder?
Schwierig zu vermitteln, auch schwierig zu benutzen quasi. Also es gibt ein Beispiel, ein Kleid, das auch in der Ausstellung zu sehen ist, was wahnsinnig schwer ist allein. Also es ist wirklich, ich will nicht sagen untragbar, aber sehr schwer tragbar. Es ist weiß, das heißt, man muss auch immer aufpassen, wo man sich irgendwie bewegt, wo man anstößt, wo man sich anlehnt. Man kann sich nicht wirklich richtig hinsetzen. Also jetzt mit der U-Bahn irgendwo hinfahren oder mit dem Auto irgendwo hinfahren, funktioniert auch nicht richtig. Sie brauchte einen Assistenten, der mit ihr durch Paris ging und ihr auch immer Getränke reichte, das Telefon hielt, weil man auch die Arme nicht bewegen kann in dem Kleid. Sie musste regelrecht in ein Großraumtaxi reingestopft werden. Also das ist schon extrem.
Das ist klassischerweise untragbar. Das ist Kunst, aber keine Kleidung, oder?
Jein. Also Michel weigert sich, glaube ich, dieser Untragbarkeitsidee, indem sie es halt dann einfach macht und dann eben rundherum halt alles dem Kleid anpasst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Trennlinie auch dann zwischen Mode und Kunst. Das wird ja im Kontext von Comme des Garçons immer gerne gefragt, ist das jetzt Kunst oder ist es noch Mode? Wo liegt die Grenze? Das lässt sich wirklich sehr schwer ausmachen, weil das fließend ineinander übergeht. Ich meine, man kann das, was Michel tut, auch als Performance bezeichnen. Dann geht es wieder in eine Kunstrichtung. Wobei aber wir auch in der Ausstellung schon tatsächlich den Fokus auf das Tragen und auch auf das, was das mit dem Körper macht, was es mit der eigenen Körpererfahrung macht, was es auch mit den Menschen drumherum macht, die das erleben, und jetzt gar nicht unbedingt den Fokus auf das kunstvoll-skulpturale legen, wobei das natürlich auch da ist. Von daher ist es ganz schwierig zu sagen, wo ist jetzt Mode, wo ist jetzt Kunst, weil das permanent so hin und her schwingt.
Aber was für ein Körperbegriff wird da eigentlich deutlich in dieser Sammlung?
Also es wird so ein Egal-Körperbegriff auf so eine gewisse Art und Weise. Und man merkt einfach, dass sie eigentlich auf den Körper nicht wirklich Rücksicht nimmt. Das ist hier irgendwie egal. Da wird zu so einer Hülle eigentlich, wo sie quasi dann ihr Design drüber stülpt, drüber hängt, drauf hängt.
Und haben Sie noch andere Beispiele, außer dieses, von dem Sie sprachen, von diesem Kleid, ich weiß nicht, ob Kleid der richtige Ausdruck ist. Auf jeden Fall weiß und schwer und man kann sich nicht drin bewegen.
Ja,
welche anderen Beispiele?
Ja,
wie eine Wolke. Was ist noch in der Ausstellung zu sehen, was vielleicht exemplarisch ist auch für Comme des Garçons beziehungsweise für den Blick von Michelle Ellie, der Sammlerin, auf diese Marke?
Also was immer wieder vorkommt, ist, dass Bewegung eingeschränkt wird, dass man bestimmte Körperteile nicht so benutzen kann, wie man das vielleicht gerne möchte. Also dass Armlöcher fehlen oder dass wirklich die Arme an den Körper gepresst sind, nicht benutzt werden können. Das ist sowas, was auf jeden Fall immer wieder auftaucht. Dann eben Stücke, die tatsächlich an merkwürdigen Stellen ausgepolstert sind. Also ganz berühmt ist ja die Body Meets Dress, Dress Meets Body Kollektion aus den 90er Jahren, die dann später nochmal wieder aufgelegt wurde, wo einfach gerade eine Person wie Michelle Ellie, die ja in den 90ern als Model gearbeitet hat, aber eigentlich mit ihrem Körper immer aus diesen klassischen Modeanforderungen rausgefallen ist. Sie war immer zu klein, sie hatte immer zu breite Hüften, um jetzt so als klassisches, dürres Model arbeiten zu können. Und sie erzählt, dass im Grunde genommen über Comme des Garçons sie über diese grotesk überspitzten Auspolsterungen eigentlich zu einem versöhnlichen Verhältnis zu ihrem eigenen Körper gekommen ist. Und gerade wenn man die ganze Zeit sich damit beschäftigt, dass man eigentlich nicht so wirklich richtig passt und vielleicht dann auch Schwierigkeiten hat, Jobs zu bekommen, taucht dann plötzlich ein Label auf, was eigentlich genau die Körperstellen, mit denen man immer hadert, immer Schwierigkeiten hat, gerade nochmal betont und überspitzt und als eine eigene Form von Schönheit verkauft.
Welche Rolle spielt eigentlich, dass Michelle Ellie dunkelhäutig ist? Und die Puppen, die Sie da in der Ausstellung haben, haben ja ihren Hautton. Welche Rolle spielt das?
das spielt schon eine sehr große Rolle, sehr wichtige Rolle. Also dass Michelle Elie eben natürlich als schwarze Frau, die aus Haiti nach New York kam, nochmal zusätzlich ganz spezifische Erfahrungen gemacht hat oder auch bis heute macht, dass sie selbst erzählt, dass sie sich wenig in Modeausstellungen und Kunstausstellungen, also dass dort schwarze Körper viel zu wenig Repräsentation finden. Das war für uns dann eben nochmal wichtig, das quasi auch nochmal mit zu betonen, indem wir uns entschieden haben, den Hautton von Michelle Elie an den Puppen zu zeigen. Wir haben auch ihr Gesicht, also ihren Kopf abgeformt. Das heißt, dass jetzt 50 Michelle Elies, 50 schwarze Frauenkörper im Museum stehen, in der Ausstellung stehen.
Alle gleich.
Alle gleich. Und was noch ganz nette Nebeneffekte hat, nämlich dass es so eine, was Modeausstellungen ja allgemein haben, sie laufen irgendwie immer Gefahr, so ein bisschen tot zu wirken. Man hat immer Stoff, der auf Schaufensterpuppen hängt. Und dadurch, dass es jetzt ja eben die Sammlung einer ganz spezifischen Person war, bekommt die Ausstellung dadurch, dass es einfach Michelle Elie ist, die in der Ausstellung steht und die Sachen trägt, bekommt das natürlich nochmal so eine Form von Lebendigkeit. Und es war eben auch wichtig zu zeigen, dass eben Michelle Elie die Kleidung von Comme des Garçons interpretiert. Dass es eben nicht eine Comme des Garçons-Ausstellung ist, sondern eine Ausstellung, die eben die Interpretation Michelle Elies von Comme des Garçons zeigt.
Und das nachzuvollziehen bis Ende August. Jetzt ist ja Ihre Ausstellung endlich geöffnet. Ein paar Wochen lang standen ja diese Puppen mit den Kleidern alleine im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Jetzt kommen endlich Besucherinnen und Besucher, aber sicherlich wie überall auch mit strengen Regeln. Aber dafür auch wiederum viel Platz und viel Zeit auch, sich in Ruhe das anzuschauen, oder? Weil es einfach nicht so voll werden kann.
Das auf jeden Fall. Also zum einen ist es das Museum angewandte Kunst ja sowieso ein sehr großes, luftiges Gebäude. Von daher ist das schon mal ganz gut, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, komplett problemlos die Hygieneanforderungen, ja, denen entgegenzukommen. Bisher ist es tatsächlich so, dass hauptsächlich BesucherInnen aus Frankfurt und der Region kommen, einfach Corona-bedingt, was wir jetzt einfach sehen müssen, wie sich die Situation draußen weiter verändert. Ja, dann hoffen wir, dass damit eben auch mit einer positiven Veränderung dann auch mehr Leute überregional und vielleicht auch international kommen können.
Hoffen wir einfach mal, dass vielleicht der Sommer auch, dass wir da ein bisschen mehr Reisetätigkeit erleben, auch sogar internationale Reisetätigkeit. Marit Ifoma-Kupka, die Kuratorin dieser Ausstellung mit Kleidern von Comme des Garçons aus der Sammlung von Michelle Elie im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Humboldt-Forum in Berlin wird nicht wie geplant im September eröffnet. Einen entsprechenden Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg hat die Stiftung des Forums bestätigt. Maria Ossowski.
In Corona-Zeiten, so die Erklärung, hätten bis zu einem Viertel der Facharbeiter wegen verschiedener Einreisebeschränkungen gefehlt, Materialien seien in Lieferketten hängen geblieben. Die bauaufsichtliche Freigabe im August ist damit nicht zu schaffen. Die Stiftung Humboldt Forum möchte allerdings noch in diesem Jahr den Schlüterhof mit der Gastronomie und eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes sowie die Schlosspassage eröffnen. Wann genau und wie, mit wie viel Publikum und unter welchen Bedingungen, das wird am kommenden Donnerstag der Lenkungsausschuss diskutieren.
Der internationale Musikwettbewerb der ARD ist für dieses Jahr abgesagt. Die weltweite Ausbreitung von Covid-19 lasse keine faire Durchführung zu, teilte die künstlerische Leitung in München mit. Vom 31. August bis 18. September sollte der Wettbewerb in den Fächern Flöte, Posaune, Streichquartett und Klavier ausgetragen werden. Die Reisemöglichkeiten für Kandidaten und Jurymitglieder von 4 Kontinenten seien für Ende August völlig ungewiss gewesen. Die diesjährigen Bewerberinnen und Bewerber können sich 2022 wieder anmelden, auch wenn sie bis dahin die für 2020 gültige Altersgrenze überschritten hätten, so die Veranstalter. Seit mehr als 30 Jahren läuft im NDR-Fernsehen das Bücherjournal. Nun will der Norddeutsche Rundfunk die Sendung zum Jahresende einstellen. Die letzte Ausgabe laufe voraussichtlich am 1. Dezember, so eine NDR-Sprecherin. Der ARD-Sender werde in den kommenden 4 Jahren insgesamt 300 Millionen Euro einsparen müssen, hieße es zur Begründung. Weil es bereits das ARD-Magazin Druckfrisch gebe und Literatur keine regionalen Grenze kenne, sei ein eigenes NDR-Literaturmagazin nicht zwingend notwendig, heißt es. Der US-Schauspieler Jerry Stiller ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren. Das teilte sein Sohn, der Hollywood-Star Ben Stiller, mit. Sein Vater hatte am Broadway und später vor allem beim Fernsehen Karriere gemacht. Antje Passenheim.
Im echten Leben soll er nicht die Nervensäge gewesen sein wie vor der Kamera, aber auch nicht weniger humorvoll.
I got two words for you. I'm staying right here.
That's 4 words.
Oh, is it? Then I got another 4 words. Screw you!
Als launischer Arthur Spooner in King of Queens durfte der kleine, stämmige Mann aus Brooklyn dem deutschen Publikum besonders in Erinnerung bleiben.
And I found out I was a nudge.
Ich kapierte schnell, dass ich ein Kauz war, jemand, der die anderen nervte, und ich habe es gespielt, so gut ich konnte.
And I carried it out to the best of my ability.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Berlin hat sich ja seit Jahren immer als Deutschlands Kunsthauptstadt verstanden, aber was das Thema Kunst sammeln und verkaufen angeht, da hat die Stadt bis heute ihre Probleme und sie werden eher mehr als weniger, so scheint es. Mehrmals scheiterten ja schon Kunstmessen in Berlin, im Herbst letzten Jahres die Kunstmesse Art Berlin als letztes Opfer. Vor einigen Wochen dann kündigte Großsammler Friedrich Christian Flick seinen Abzug an, dasselbe gilt für den Kunstsammler Thomas Olbricht. Ja, und jetzt, und das ist das Neueste, seit dem Wochenende, denkt auch die Sammlerin Julia Stoschek über einen Abzug nach. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, können wir daraus schon eine Tendenz lesen?
Eigentlich häufen sich die Fälle, ja, könnte man meinen.
Fällt auf, oder?
Aber es gibt auch viel Rätselraten darum, was jetzt damit gemeint sein soll. Also es ist jetzt wirklich der große Exodus von Sammlern. Ist Berlin vielleicht nicht mehr interessant genug? Also ich denke, die Gründe sind schon immer ganz individuell, wenn man dann genauer hinschaut. Vielleicht spielen auch in manchen Fällen falsche Erwartungen an Berlin eine Rolle. Also bei Friedrich Christian Flick war es konkret so, da war ja eben diese Ausstellungshalle neben dem Hamburger Bahnhof, die für seine Sammlung vorgesehen war.
Diese Rieghallen, ne?
Die Rieghallen. Mhm. Die waren wunderbar hergerichtet worden, auch von ihm finanziert, aber wurden dann von dem eigentlichen Eigentümer dieses Grundstücks dann für den Abriss freigegeben jetzt. Und da soll eben ein neues Gebäude entwickelt werden. Das hat ihn offensichtlich sehr enttäuscht, dass Berlin oder der Bund, die Bundesrepublik, nicht fähig waren, ihm dafür irgendeine Art Ersatzhaus zur Verfügung zu stellen oder anzubieten, irgendein Grundstück oder so etwas.
Und Julia Stoschek zum Beispiel?
Und bei Julia Stoschek ist es
in der Leipziger Straße
fast ein ähnlicher Fall.
Große Galerie, große Räume eigentlich. Ne?
Das ehemalige tschechische Kulturzentrum, das sie auch selber wieder da hat sie Geld in die Hand genommen, um das wieder zu renovieren. Jetzt kam also der Bund und hat es selber dann noch einmal renovieren lassen und möglicherweise steigen dadurch die Mieten. Und da droht sie nun auch, wenn das also der Fall ist, dann fühlt sie sich also quasi auch in dieser Stadt nicht mehr willkommen. Dann zieht sie doch lieber die Sache wieder ab nach Düsseldorf, wo sie ja eigentlich den Hauptteil ihrer Sammlung hat. Da war jetzt dem Vernehmen nach aber der Stand so, dass sie noch mit der Stadt Berlin verhandelt. Anscheinend ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Bei Thomas Olbricht, den Sie jetzt nannten, liegt der Fall ein bisschen anders. Der kam ja seinerzeit aus Essen, wo er jahrzehntelang gelebt hatte, nach Berlin, weil er dort...
Das ist dieser Me-Collectors-Room in der Auguststraße.
Genau.
Der schon mal da unterwegs war, neben den Kunstwerken in der Auguststraße. In
Der hat einen großen eigenen Sammlungskomplex, sozusagen ein Sammlungshaus dort errichtet, direkt neben den Kunstwerken in der Auguststraße, dem einstigen, muss man heute sagen, Hotspot der Berliner Galerienszene in Mitte. Auch sehr trendig teilweise dieses Haus mit seiner bis in die Renaissance zurückgehenden Wunderkammersammlung. Ein bisschen pittoresk das Ganze, aber er hatte sich seinerzeit eben schon in Essen auch mit dem Museum Folkwang, bevor er nach Berlin kam, ein bisschen, man kann sagen, im Streit geschieden und kehrt jetzt aber wieder zurück, nachdem sich offensichtlich dort die Verhältnisse verbessert haben für ihn und anscheinend auch gar nicht im Groll.
Aber es gibt noch andere Namen, Edidio Marzona zum Beispiel, der ja auch in Berlin nun wirklich eine sehr reiche Sammlung auch zeigt, aber sein Archiv zum Beispiel gibt er nach Dresden. Ähnliches gibt es auch für die Sammlung Hoffmann, die ja auch zu großen Teilen nach Dresden gegangen ist. Die Sammlung Haubrock zum Beispiel fühlt sich auch nicht wirklich willkommen in der Stadt. Sind das alles nur tatsächlich Eitelkeiten von einflussreichen Sammlerinnen und Sammlern, von Galeristen, die vielleicht irgendwie keine Lust haben auf überhöhte Mieten? Oder was ist es am Ende? Ist es auch eine politische Frage?
Ja, auch. Also gerade bei der Sammlung Hoffmann, das sind wirklich 1200 Werke. Das ist eine exzellente Sammlung, die eigentlich sehr gut nach Berlin gepasst hätte, zumal die auch wirklich schon recht lange hier war. Da muss man dann wiederum sagen, ja gut, die Berliner hätten vielleicht mehr verhandeln müssen, mehr Interesse zeigen müssen.
Die Landespolitik, meinen Sie jetzt?
Die Landespolitik. Mhm. Aber es war auch wirklich ein dezidierter Wunsch der Hoffmanns, nach Dresden zu gehen und dort Dresden als Kulturstandort für Gegenwartskunst auch zu stärken. Bei Masona war es, glaube ich, teilweise ähnlich. Bei Haubrock auch ein Versäumnis der Berliner Kulturpolitik in dem Sinn, weil dieser Standort in Lichtenberg in einem relativ armen Bezirk, dieser Kunstsammlung, da wurde befürchtet, durch seine Aktivitäten dort könnte die Gentrifizierung gefördert werden. Also relativ kleinkariertes Argument. Kann man andererseits aber auch sagen, so hat sich der Geist in Berlin aber vielleicht auch ein bisschen gedreht. Man schaut in den letzten Jahren stärker auf soziale Zusammenhänge.
Hängt das mit der aktuellen Landesregierung zusammen? Weil man erinnert sich hier noch an die alten Zeiten von Klaus Wowereit, der regierende Bürgermeister, der als sehr kunstfreundlich galt und einiges möglich gemacht hat. Jetzt ist es anders. Die Linkspartei ist stark.
Genau. Also ich meine, Wowereit ist nun auch ein SPD-Mann gewesen, aber er hat zusammen mit seiner Regierung ziemlich viel getan, um in den 90er, frühen 2000er Jahren Stadtmarketing über das Akquirieren von Gegenwartskunst, von Orten der Gegenwartskunst zu betreiben. Man denkt ja auch noch wirklich an das Artforum, diese Kunstmesse, die große, die Kunstwerke in der Augestraße, die temporäre Kunsthalle, die Berlin-Biennale. Einiges gibt es davon ja sogar noch. Aber da wurde ganz groß gedacht. Und ich glaube, dieses Interesse an Selbstdarstellung hat nachgelassen mit Mitteln der Gegenwartskunst, hat nachgelassen. Man sieht das nüchterner. Und ich finde es, ehrlich gesagt, auch nicht immer nur zum Nachteil der Stadt, weil letztlich eine solche Art von Standortpolitik eigentlich nur den Kunstpreisen, also dem Kunstmarkt dient, den Immobilienstandorten dient und eigentlich relativ wenig direkt mit den Anliegen von Gegenwartskunst zu tun hat.
Also Berlin im Wandel als Kunststadt, als Kunststandort. Carsten Probst, ich danke Ihnen sehr für diese Hintergründe.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir wechseln jetzt die Kontinente und wollen einen ganz anderen Blick auf die Pandemie werfen. Wir sprechen mit Hamadou Dipama. Er kommt aus Burkina Faso, lebt aber seit 2002 in Deutschland. Er ist gerade Corona-bedingt in Burkina Faso gestrandet. Sonst ist er Referent bei AGABI. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns. Guten Abend nach Ouagadougou.
Einen schönen guten Abend aus Ouagadougou. Berlin.
Ja, wie nehmen Sie von dort, von Burkina Faso aus, die weltweite Pandemie eigentlich wahr?
Mit einem gemischten Gefühl, einmal mit einer Hoffnung, dass die Situation hier weiterhin unter Kontrolle bleibt. Weniger als 50 Tote, wir haben 49. Deswegen die Hoffnung, dass es die Situation weiterhin unter Kontrolle in Burkina Faso bleibt, weil ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, wenn die Situation hier in Burkina Faso vergleichbar mit anderen europäischen Ländern oder in den USA. Ich brauche diese Gedanken überhaupt nicht anfangen.
Also relativ geringe Infektionszahlen in Burkina Faso noch, aber eben auch eine Angst, die da aus Ihren Worten zu hören ist, dass wenn es Burkina Faso oder auch andere Länder im Westen Afrikas oder vielleicht auch generell in anderen Bereichen Afrikas trifft, dass es dann diese Länder sehr viel härter trifft als den Westen?
Ja, klar. Ja, weil wir haben ja ein sehr schwaches Gesundheitssystem. Also wir haben hier in einem sozialen anderen Realität alles in Europa. Die Menschen, die versuchen Tag für Tag irgendwas zu verdienen, irgendwas, damit das ihren Familien ernähren können und so weiter. Also von daher wäre so eine Situation, wie es in manchen Ländern in Europa hier wirklich sehr schrecklich. Das ist meine Sorge, dass es nicht bis zu diesem Punkt kommt.
Also Ihre Sorge gilt vor allem dem Gesundheitssystem, aber auch den Menschen selbst, die vermutlich auch nicht so einfach zu Hause bleiben können. Ne? Viel Arbeit ist ja auch informell Gelegenheitsarbeit, so wie ich das verstehe, auch draußen. Ja. Die Menschen müssen raus, oder? Um überhaupt ein Einkommen zu haben. Raus.
Deswegen dann Kritik von diesen importierten Maßnahmen, die hier auch zu sehen war und immer noch da ist. Die Märkte zu machen und so weiter, das ist überhaupt nicht die Lösung, weil sehr viele Jugendlichen, die im informellen Bereich unterwegs sind Und wenn sie an einem Tag nicht im Markt gehen, nichts zu essen haben und nicht ihren Familien ernähren können, also das kann man diesen Menschen nicht sagen, bleibt hier zu Hause. Ich würde sogar sagen, dass die Maßnahmen, die hier getroffen wurden, ist einfach mit einer kolonialen Mentalität halt. Ja. Also diese Entscheidung ist in Frankreich oder in Deutschland getroffen, also machen wir auch. Ohne erstmal die eigene Realität im Blick zu nehmen, das kann doch nicht der richtige Weg sein. Es ist auch keine Maßnahme, die wirklich ernst genommen wurde, die wirklich respektiert wurde. Also die Märkte wurden zugemacht und da drin ist tatsächlich niemand. Aber rum um den Markt, es ist voll. Das ist voll von Menschen und noch dichter als sozusagen als im Markt selber.
Aber ich habe aus Ihren Worten gehört, dass Sie das eh für nicht die passenden Maßnahmen halten, die eben in Europa oder auch in den USA, in der westlichen Welt eben angesetzt werden, um der Corona-Pandemie Herr zu werden, dass diese Ausgangsbeschränkungen, diese Abstandsgebote gar nicht passen auf Burkina Faso. Was würde denn passen?
Nee, natürlich passt nicht, sondern es sollte Maßnahmen getroffen werden, die die Situation von den Menschen hier gerecht werden. Man kann den Menschen sensibilisieren, ja, aber so eine Maßnahme zu treffen, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen, nicht in ihrem Arbeit zu gehen, das ist überhaupt nicht passend für uns. Und vor allem die Menschen sehen, dass es ist eine falsche Priorität, die hier angesetzt wurde, Corona alle Prioritäten zu setzen. Malaria ist ja eine Krankheit, also eine Pandemie, die so viele Menschen jährlich hier in Burkina Faso tötet. Aber was wird gemacht? Was wird gemacht gegen Malaria? Wir haben viele andere Krankheiten, die jährlich viele Menschen das Leben kostet. Cholera zum Beispiel oder Meningitis. Das sind viele andere Krankheiten, die eigentlich mehr Opfer bringen als das Corona hier.
Aber das hört sich ja eigentlich auch so an, als ob jetzt diese Corona-Pandemie, auch wenn sie in Burkina Faso vielleicht oder glücklicherweise im Moment noch nicht so stark wütet wie in Europa oder auch in den USA, durchaus auch eine politische Sprengkraft haben könnte, weil eben Grundfragen gestellt werden an das Gesundheitssystem, an die soziale Situation vieler junger Menschen und eben auch solche, diese anderen Krankheiten noch angesprochen werden, die auch ja schwer beherrschbar scheinen, Malaria, Cholera, was Sie alles erwähnt haben. Also könnte da sich was bewegen?
Ja, doch, doch. Deswegen begrüßen wir sehr auch die Petition von den afrikanischen Intellektuellen, die fordern, dass die Länder in Afrika, die Regierenden in Afrika, diese Gelegenheit nutzen, um die Situation in den Kontinent zu ändern. Ein gemeinsames Gesundheitssystem ist möglich, innerhalb der Länder in Afrika oder für den gesamten Afrika hier aufzubauen, weil wir haben ähnliche Situationen. Aber es wird einfach sagen, dass es ist eine Gelegenheit, wenn die Länder in Afrika den jetzigen Situation der Corona-Zeit nutzen, um ja, sag ich mal, eine integrative Maßnahmen innerhalb der Länder hinzukriegen.
Und das heißt aber auch sich lösen von noch überkommenen kolonialen Strukturen und von kolonialen Perspektiven. Ist das auch nochmal ein Schub vielleicht, der jetzt kommen könnte?
Ja, weil wir merken, dass in den Ländern, das ist einfach weiterhin eine neokolonialistische Politik, die immer noch läuft. Und das muss ja auch.
Vom Westen aus, meinen Sie?
Ja, vom Westen, ja. Wir merken, dass viele Regierungen, das ist nicht ihre eigenen Entscheidung, sondern die Entscheidung wird diktiert.
Durch die alten Kolonialmächte, meinen Sie?
Ja, wird diktiert durch die alten Kolonialmächte. Und wenn sie das nicht machen, dann wird sozusagen den sogenannten Hilfe abgelehnt. Und die versuchen ja mit sogenannten Entwicklungszusammenarbeit oder den Entwicklungshilfe, macht dieser Wort gar nichts, den Länder unter Druck zu setzen.
Andererseits haben Sie ja auch zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass Sie Angst haben, dass Corona in Afrika noch sehr viel stärker Fuß fassen könnte und die Gesundheitssysteme überlasten könnte und dass die Länder eigentlich kaum richtig darauf vorbereitet sind. Müssen nicht auch die Regierungen vor Ort, zum Beispiel in Burkina Faso, sich auch Fragen gefallen lassen, ob sie in den letzten Jahren das Gesundheitssystem ausreichend aufgebaut haben, ob sie genug gegen Korruption gekämpft haben, ob sie ja genug auch eine internationale Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen Ländern hinbekommen haben?
Nee, das auf jeden Fall. Zum Glück kapieren sie langsam, Es werden auch Maßnahmen getroffen. Wir haben seit Corona-Anfang in Burkina Faso, also erster Fall in Burkina Faso war ja 9. März. Und seitdem bis jetzt haben vier Labor in Burkina Faso neue geschaffen, was vorhin zum Beispiel nicht der Fall ist. Innerhalb zwei Monate haben sie vier neue Labor geschaffen. Also das sind zum Beispiel Korrektur von alles, was früher gemacht werden musste, die aber nicht getan wurde. Wir haben unsere eigenen Kapazitäten. Wir haben viele Potenziale hier.
Ich wünsche Ihnen dann eine gute Heimreise nach Deutschland, wann auch immer das sein wird.
Ja, danke sehr, danke sehr.
Wann hoffen Sie wieder zurückzukommen?
Ich stehe auf der Rückholungsaktionliste. So hat der Botschafter auch mich informiert.
Herr Mauro Di Palma, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und übrigens beschäftigt uns ein Schwerpunkt in diesem Jahr ganz besonders. Dekolonisiert euch, haben wir das genannt. Neue Blicke auf die Kolonialgeschichte, neue Erkenntnisse, neue Fragen. Mehr unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Mit dem Virus breiteten sich die Wörter wir, alle und zusammen aus, beobachtet Marie Schmidt in der Süddeutschen. Dass das Virus kein Gleichmacher ist, sondern soziale Unterschiede verschärft, wurde schnell bemerkt. Umso mehr, meint Schmidt, mobilisierte die Geschichte vom großen Wir die Gefühle. Auf den Einzelnen aber wirkt die Krankheit durch ihre Statistiken und Kurven betrachtet wie eine, Zitat Gilles Deleuze, Kausalität ohne Schicksal. Ein Nichtereignis, moserte etwa Michel Houellebecq, nicht einmal sexuell übertragbar. Roman Bucheli schaut dagegen für die Neue Zürcher Zeitung in den Himmel und ist fassungslos. Heute Morgen sah ich ein Verkehrsflugzeug hoch am wolkenlosen Himmel vorüberfliegen, berichtet er. Die Maschine war in Tel Aviv gestartet, das verriet mir meine App auf meinem Handy. Sie war unterwegs nach Miami. Mich, so Bucheli, machte das auf eine seltsame und mir unbekannte Weise fassungslos. Wer fliegt heute von woher auch immer und wohin auch immer? Mehr als alles andere, sinniert Bucheli weiter, quälen mich die fehlenden Zeichen am Himmel. Sie sagen mir, die Welt wird so schnell nicht mehr sein, wie sie einmal war. Die Vertrautheit der unermüdlich schnurrenden Maschinchen und Maschinen und der fast reibungslos ineinandergreifenden Zahnräder unserer weltweit vernetzten Volkswirtschaften wird nicht so bald wieder zurückkehren. Krasser drückt es Hans-Georg Roddeck in der Welt aus. Es ist ja nicht nur das Virus, das uns verunsichert, es ist ja auch das Apodiktische der Situation. Wir werden nie mehr eine Fernreise unternehmen. Wir werden nie mehr ohne Angst in eine volle U-Bahn steigen. Wir werden nie mehr in einen Club tanzen gehen, ein Oktoberfest feiern, Beethovens 9. mit großem Chor in einem Saal hören. Es wird alles anders sein danach. Wobei, es werde ja nie mehr ein Danach geben, lediglich ein immer noch mittendrin. Der Philosoph André Comte-Sponville hat in einem Telefonat mit Jörg Altweg von der FAZ in etwa diesem Sinn den französischen Außenminister zitiert. Die Zitat utopischen Vorstellungen für die Zeit danach hält er für fromme Wünsche. Wer glaubt, dass alles anders wird, irrt. Und wer glaubt, dass alles beim Alten bleiben wird, irrt genauso. Ich fürchte, so der französische Philosoph, dass unser Außenminister Jean-Yves Le Drian recht hat. Die Welt wird sein wie zuvor, nur schlimmer. In der NZZ scheinen sie dagegen die Devise ausgegeben zu haben, dass es endlich wieder hoffnungsvoller zugehen muss im Feuilleton. Also assoziiert Roman Bucheli weiter zu seinem leeren Himmel. Der offene Möglichkeitsraum hat immer sowohl etwas Furchteinflößendes wie zugleich Zukunftsfrohes. Wer dennoch gelegentlich die alten Zeiten zurückwünschen möchte, der sei erinnert an Ingeborg Bachmanns schönen Satz: Ohne es zu verlieren, werden wir das Land der Kindheit nicht retten. Wir könnten es auch so sagen, übersetzt Bucheli, die Zukunft liegt nicht in der Vergangenheit, aber wir verlieren die Vergangenheit nur dann nicht, wenn wir die Zukunft wagen. Daran knüpft Daniel Muschonico auf der darauffolgenden NZZ-Seite sehr konkret an. Rückblickend, schreibt sie, kann man es ja sagen, die Vergangenheit war der nackte Wahnsinn. Nichts blieb unversucht, alles wurde unternommen, angerührt und aufgetragen, einmassiert und weggespült. Wir versteckten unsere grauen Haare, als ginge es um Leben oder Tod. Doch in der Krise gibt's kein Schummeln. Unser Haaransatz kennt keine Lügen. Neuerdings liegt über den wöchentlichen Zoom-Konferenzen und Skype-Sitzungen ein Grauschleier, der verrät, wer seinem Friseur zu sehr vertraut hat und es nicht wagt, eigenhändig mit Tuben, Töpfen und Ansatzspray zu hantieren. Und jetzt der Dreh ins Positive. Die schrittweise Versteppung der Männer und das stufenweise Ergrauen der Frauen erhöhen die Attraktivität der Farbe Grau. Grau, verkündet Daniel Muschonico in der NZZ, ist das neue Blond. Wer Corona überlebt, braucht keine blonden Ausreden mehr. Wir sind doch nicht alt geworden, um dann jung zu wirken. Das wäre allerdings eine Art Schubumkehr für die Kultur der Zukunft.
Hans von Trotha mit den Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.